www.mikrofinanzinvestments.de.
In dieser Episode geht es um Mikrofinanzinvestments. Wir diskutieren diese nachhaltigen Impact-Strategien heute durch die Brille institutioneller Investoren. Es geht vor allem um die Frage, warum das eine krisenfeste und interessante Anlagemöglichkeit ist. Ich freue mich, den Chief Customer Officer von Invest in Visions im Podcast begrüßen zu dürfen. Willkommen, Michael Zink. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Hallo.
Letzte Woche erst wurde im Auftrag von Invest in Vision eine sehr erfreuliche Pressemeldung verschickt. Sie haben als Asset Manager die stolze Summe von 1 Milliarde Assets under Management geknackt. Wie kam es dazu?
Ja, die Zahl von 1 Milliarde Euro Assets under Management macht uns tatsächlich ein wenig stolz, aber natürlich auch dankbar. Der IIV Mikrofinanzfonds hat jetzt erst im vergangenen Jahr sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert und wir können dabei auf eine praktisch makellose Performance zurückblicken. In jedem Jahr seit 2011 konnte der Fonds für die Investoren neben einer sozialen Rendite auch eine positive finanzielle Performance erzielen. Und ich denke, das hat sehr geholfen, Vertrauen zu schaffen in die Asset-Klasse und auch in unser Portfolio-Management. Interessant ist dabei sicher aber auch, woher die Gelder im Fonds stammen. Das waren zunächst vor allem die klassischen Nachhaltigkeitsinvestoren aus dem Bereich der Sozialbanken und aus dem kirchennahen Bereich. So, in den letzten Jahren sind neue Investorengruppen hinzugekommen. Ich denke da insbesondere an betriebliche Altersvorsorge und auch an die Versicherung. Besonders bemerkenswert ist aber vielleicht auch, dass viele unserer treuesten Anleger aus dem Retail-Bereich stammen, also Privatpersonen sind, die sich für diese nachhaltige Anlageform entschieden haben. Natürlich hat uns bei dem kontinuierlichen Wachstum und dem Erreichen der 1 Milliarde in den letzten Jahren das Niedrigzinsumfeld geholfen. Und die Intention der Politik, Finanzströme in nachhaltige Finanzanlagen umzuleiten. Ich denke aber auch, dass unsere Meinungsführerschaft in vielen Impact-Investing-Initiativen und unsere Aktivitäten in den Medien und über unsere eigenen Kanäle da ein hohes Vertrauen in die Kompetenz unseres Tuns erzeugt hat. Ich will da mal ein Beispiel geben. Wir haben einen Corona-Barometer auf unserer Homepage und mit diesem Werkzeug können Interessierte auf der Invest in Visions Homepage Informationen zum pandemischen Stand und zu den lokalen Maßnahmen in einigen unserer Zielländer abrufen. Oder anderes Beispiel, wie wir aktuell regelmäßig über die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf unser Portfolio informieren. Ich denke, damit setzen wir schon einen gewissen Standard und das schafft im Umkehrschluss Vertrauen. Und dieses Vertrauen wollen wir natürlich auch in Zukunft rechtfertigen, denn natürlich freut es den Vertriebler, wenn er vom Kunden hört, dass man mit dem Investment rundum zufrieden ist, weil eben nicht nur die finanzielle Performance stimmt.
Was bedeuten Mikrofinanzinvestments jetzt eigentlich? Wie läuft das ab und warum performt das gerade aktuell so gut?
Das Grundprinzip ist vergleichsweise einfach. Ich denke, der Teufel steckt dann wie immer im Detail. Also um das Mikrofinanzgrundkonzept zu erklären, die Investorinnen und Investoren vertrauen uns die Gelder an und mit diesen Geldern refinanzieren wir sogenannte Mikrofinanzinstitute in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Das heißt, wir erwerben sogenannte unverbriefte Darlehensforderungen, machen also keine Beteiligung, kein Aktiengeschäft. Diese Mikrofinanzinstitute oder abgekürzt MFIs verleihen das aufgenommene Kapital wiederum an Mikrokreditnehmer und Mikrokreditnehmerinnen. Das sind manchmal auch kleine Unternehmen oder mittelgroße Unternehmen, was wir als KMU bei uns bezeichnen. So ein typischer Mikrokreditnehmer ist dann beispielsweise ein Gemüsehändler, eine Schneiderin oder ein Handwerker. Und die Darlehen an diese Mikrokreditnehmer, muss man sich vorstellen, die sind manchmal nur $50 groß, aber können auch mal $50.000 betragen. Nach durchschnittlich 9 bis 12 Monaten werden diese Mikrokredite dann mit Zinsen getilgt. Und die Mikrofinanzinstitute zahlen ihre Darlehen an den Fonds inklusive Zinsen dann zurück. Das hat so ungefähr eine Laufzeit von 2 bis 2,5 Jahren. Und dann erhalten die Anleger über den Fonds eine moderate und stetige Rendite von ganz grob 1,5 bis 2,5% per annum. Und um die Frage zu beantworten, warum das so gut läuft, die Ausfallraten in unserem Konzept sind halt extrem niedrig. Wir reden hier von Levels so von 1 bis 2% aller Darlehen. Und ich glaube deshalb ergibt sich zum einen eine sehr stetige Rendite, ohne Abhängigkeit von wirtschaftlichen Zyklen. Und weil wir auch weltweit sehr weit diversifiziert sind, in aktuell über 35 Ländern, senkt man das Risiko natürlich dadurch auch nochmal weiter. Und wenn diese Investments dann auch noch unkorreliert sind zu Aktien, zu Anleihen, zu Credits und zu Währungen, dann, finde ich, sollten potenzielle Investoren sich auf jeden Fall angesprochen fühlen.
Wie sieht denn Ihre aktuelle Pipeline an investierbaren Projekten aus? Sie haben jetzt die Milliarde geknackt. Wie viel an neuem Geld darf denn noch reinkommen, bis die Investments schwieriger werden?
Ja, das ist eigentlich die schlechte Nachricht, wenn man so will. Das gibt noch lange keine Grenze. Ganz im Gegenteil. Durch die Pandemie ist ein massiver Nachholbedarf entstanden und viele Menschen benötigen gerade jetzt einen Zugang zu Finanzdienstleistungen, um ihr Geschäft wieder aufbauen zu können. Ich sehe da ehrlich viel mehr Chancen als Risiken im Moment. Wir sind gerade dabei, mit einem neuen Partner unsere Aktivitäten in Afrika auszubauen. Dort waren wir in der Vergangenheit immer nur sehr gering engagiert. Aber auch in Asien und in Lateinamerika sind wir in sehr regem Austausch, um da neue Darlehen vergeben zu können. Um mal ein paar Zahlen zu nennen. Es gibt nach einer Schätzung der Weltbank ca. 9 Millionen kleinere und mittelständische Unternehmen, die keinen ausreichenden Zugang zum Kapitalmarkt haben. Das sind fast 40% aller Unternehmungen in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Allein um diese KMUs oder SMEs, wie es auf Englisch heißt, diese Small Medium-Sized Enterprises mit 100% Kapital zu versorgen, bräuchte es 4,5 Billionen US-Dollar bis zum Jahr 2030. Wir reden hier von deutschen Billionen, nicht von Milliarden. 4,5 Billionen in den nächsten 8 Jahren, um diesen Firmen Kapital zukommen zu lassen. Also Sie sehen, die mögliche Grenze ist noch in sehr, sehr weiter Ferne. Wir haben wirklich keine Probleme im Moment, ausreichend interessante Projekte zu finden und zu finanzieren. Es fehlt eher noch am Geld der Investoren.
Für die Investoren klingt das ja im Prinzip sehr gut. Wo liegen denn die Risiken?
Also Risiken gibt es natürlich am Kapitalmarkt immer. Besonders im Mikrofinanzbereich müssen wir natürlich einmal über die Ukraine sprechen, denn Osteuropa und die Kaukasusregion sind traditionelle Mikrofinanzmärkte. Da ist es so, auf unserer Homepage informieren wir sowohl über das Engagement in der Region, aber auch auf die Auswirkungen, die wir in anderen Ländern sehen, die davon betroffen sind. Das ist sicher ein Risiko. Das andere Risiko ist die im Moment unterschiedliche Entwicklung der Zinsmärkte. Ohne zu sehr ins Technische einsteigen zu wollen, ist es halt so, dass ein Großteil der von uns vergebenen Darlehen auf Dollarbasis vergeben wird und wir dieses Dollarrisiko im Fonds komplett absichern. Das heißt, wenn in Amerika die Zinsen steigen, aber in Europa die Zinsen niedrig bleiben, diese Zinsdifferenz, diese Zinsschere also auseinandergeht, dann wird für uns die Absicherung im Zweifel teurer und das schmälert im Zweifel die Rendite der Investoren. Die gute Nachricht dabei ist, mit steigenden Zinsen in Amerika bedeutet es natürlich auch, dass wir langfristig etwas höhere Darlehenssätze durchsetzen können bei der Finanzierung der Mikrofinanzinstitute. Aber das ist ein langsamerer Prozess. Und im Moment merken wir schon, dass diese, wie gesagt, diese Zinsschere, die auseinandergehende, uns etwas in der Performance reduziert.
Schauen wir nochmal durch die Investorenbrille. Wer ist momentan in Ihren Fonds investiert und wer sollte zukünftig bei Ihnen mit dabei sein?
Also so ganz genau wissen wir nicht, wer bei uns sein Geld angelegt hat. Wir wissen aber, dass ungefähr 40% der Anleger in der Retail-Tranche investiert sind. Also das sind die eben schon erwähnten Privatmenschen und dieser Anteil wächst. Der Rest sind institutionelle Anleger und ich habe es eingangs schon erwähnt, das sind Sozialbanken, kirchennahe Einrichtungen gewesen, als, wenn man so will, Mikrofinanzanleger der ersten Stunde. Und mittlerweile sehen wir deutlich mehr Interesse von Einrichtungen aus dem Bereich der betrieblichen Altersvorsorge und von den Versicherungen. Für die waren wir früher nicht interessant, weil unsere Renditen im Vergleich sehr niedrig waren. Aber die erkennen mittlerweile auch, dass eben die Unkorreliertheit zu anderen Assetklassen einfach die Risikozahlen in ihren Portfolios verbessert bei gleichbleibendem Renditeertrag. Das Schöne ist auch, dass wir in den letzten Jahren die Zuflüsse kontinuierlich verstärken konnten. Lediglich in der ersten Phase der Pandemie gab es mal wirklich nennenswerte Abflüsse. Und kleine Anekdote am Rande, in den letzten 3 Monaten war die Stetigkeit der Nettozuflüsse schon bemerkenswert. In jedem der letzten 3 Quartale hatten wir Zuflüsse zwischen 32 und 37 Millionen Euro netto wohlgemerkt, also nach Abgang der Abflüsse.
So, die Märkte entwickeln sich schnell und vielleicht noch unberechenbarer in den Krisen, die wir gerade ertragen, als gewohnt. Was erwarten Sie denn für die nächsten, sagen wir mal, 2 bis 3 Jahre in Ihrem Bereich?
Ich glaube, der Trend hin zu nachhaltigen Finanzanlagen ist immer noch erst am Anfang. Das wächst zwar robust, aber ich glaube, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Als ein klassischer Impact-Anbieter, wie wir es sind, mit ausschließlich Artikel 9 Produkten, sehen wir also einerseits, dass der Kuchen größer wird, Aber andererseits vergeht natürlich auch kein Tag mehr ohne Auflegung eines möglicherweise konkurrierenden Produktes. Bei manchen dieser Neuerscheinungen handelt es sich auch um echte Innovationen. Bei anderen scheint aber eher die Marketingabteilung das in Anführungszeichen grüne Produkt entwickelt zu haben. Die Gefahr von Green und Social Washing ist eindeutig nicht von der Hand zu weisen. Und da muss, glaube ich, die ganze Fondsbranche aufpassen, dass da nicht der Regulator irgendwann nochmal sehr genauer hinschauen wird. Wir wollen in den nächsten Jahren einfach unsere Expertise als Impact Investor mit inzwischen 16 Jahren Track Record auch auf neue Produkte übertragen, und dazu wird es auch in Kürze neue Angebote geben. Also Invest in Visions ist nicht nur der Anbieter vom Mikrofinanzfonds, sondern wir werden auch andere Produkte mit einem ähnlichen Impact anbieten wollen. Und eins ist klar, Mikrofinanz wird auch in Zukunft immer ein Nischenprodukt bleiben, wenngleich der Bedarf nach Zugang zu Finanzdienstleistungen in der dritten Welt unvermindert anhalten wird. In dieser Nische wollen wir mit einem guten Produktmix das Vertrauen einer hoffentlich dann weiter wachsenden Investorenschaft rechtfertigen. Das wäre so mein Wunsch und auch das Ziel für die kommenden 2 bis 3 Jahre.
Wunderbar, das war Michael Zink, der Chief Customer Officer bei Invest in Vision, über die Mikrofinanzstrategien. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Danke Ihnen.
alti.de. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. alti.de.